Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, wir sind zurück aus der Sommerpause und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind heute bei Folge 26 unseres Podcasts. Bei mir zu Gast heute einer der wenigen Südtiroler Musiker, der von seiner Musik leben kann. Max von Milland. Der Sänger und Songwriter hat seine Heimatstadt Brixen vor über 15 Jahren verlassen und seither bricht er Herzen im Südtiroler Dialekt und zwar auf den ganz großen Bühnen. Und wenn ich von großen Bühnen spreche, da meine ich etwa das Rhein-Energie-Stadion in Köln, wo er vor 45.000 Menschen auftrat, oder aber auch die Elbphilharmonie in Hamburg. Mitte August nun ist seine neue EP erschienen. Kurze Zeit später hat er 700 Gäste für ein Sonnenaufgangskonzert in die Berge von Seefeld gelockt. Und nun, an diesem Sonntag, ist er im zweiten deutschen Fernsehen zu sehen. Und zwar im ZDF-Fernsehgarten. Kurz davor war er hier bei mir im Studio und ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie es denn so ist, so oft hinzufallen und wieder aufzustehen, wie hart das Musikbusiness mittlerweile geworden ist und vor allem, wie schwierig es ist, auf den Streaming-Plattformen Geld zu verdienen. Hier zu Gast Max von Milland. Er heißt eigentlich mit richtigen Namen Maximilian Hilbold. Und ich tue mich jetzt recht schwer, ob wir uns denn duzen oder sitzen. Normalerweise sitze ich ja meine Gäste, aber wir kennen uns doch schon eine ganze Weile, lieber Max.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und wenn es für die und auch für die Zuhörer in dem Moment eine Ausnahme erlaubt, dann darf ich gern als Du nehmen.
Gut, dann bleiben wir beim Du. Wunderbar. Ja, Max, du bist mittlerweile seit 15 Jahren im Musikbusiness. Seit 15 Jahren singst du im Südtiroler Dialekt. Wie hält man denn sich so lange am Markt, so viele Jahre, 15 Jahre insgesamt?
Also, es ist eine berechtigte Frage, weil es sicher schon viele Gelegenheiten und Situationen geben hat, wo ich nicht mehr gewiss dann, wie es weitergeht. Da kommt man immer wieder. Ich glaube, wie als Selbstständiger Alben wieder Momente kommen, wo man sagt, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz ist eine Leidenschaft, die mich umtreibt und ein innerer Drang, da Alben weiterzumachen, der mich selber oft überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat mir trotz vieler Rückschläge, die ich gehabt habe, hat es noch nie so viel gereicht oder zu so viel gereicht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lass es.
Du singst seit 15 Jahren im Südtiroler Dialekt, aber ist das Thema Mundart nicht irgendwann mal durch?
Die Muttersprache ist für mich der einzige Weg, wie ich mich wirklich akkurat ausdrücken kann, dass ich Gefühle verpacken kann. Und deswegen ist für mich, also die Dialekt, diese Frage hat sich mir nicht einmal gestellt.
Viele sagen, dass du damals, also ich spreche jetzt vom Jahr 2013, als dich Universal unter Vertrag genommen hast, zur richtigen Zeit auf den richtigen Trend aufgesprungen bist. War das so?
Die Dialekt- oder Mundartszene ist ja durch die Austropop-Zeit damals mit Geusern und SDS, die hat ja schon eine extreme Fanbase und eine Berechtigung gehabt. Und dann kam so in 2012 oder so also inzwischen 2010 und 15 nochmal so ein Aufwind, der bis jetzt eigentlich nicht so richtig abgeflacht ist, weil es eben noch sehr viel gibt in ganz Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Das, was für mich dann damals auch so ganz natürlich war. Also Trend kann man es natürlich nennen, aber dadurch, dass die Szene schon so lang besteht und da eine ganz große Fanschaft hat, darf ich sagen, das ist etwas, was bleiben wird.
Aber wäre Universal damals auf dich aufmerksam geworden, wenn du Songs in Englisch oder zumindest in Hochdeutsch gesungen hättest?
Das glaube ich sicher nicht. Dadurch, dass es den Dialekt in der Hinsicht auf der, nennen wir es mal, auf dem deutschen Markt nicht gegeben hat, weil der Südtiroler Dialekt einfach nicht so präsent ist wie vielleicht der Wiener oder der bayerische Dialekt, war das ein Alleinstellungsmerkmal, das einfach, glaube ich, überzeugt hat in dem Moment. So, ja.
Blicken wir noch einmal auf deine Karriere zurück. 2013, wie gehört, hat dich Universal unter Vertrag genommen, bei einer so großen Plattenfirma unter Vertrag zu stehen. Das ist natürlich sehr schmeichelhaft. Du hast damals Konzertsäle in München, Mainz, Berlin gefüllt. Du tratst als Vorgruppe auch der Söhne Mannheims oder der Sportfreunde Stiller auf und deine selbstgeschriebenen Songs, die liefen auf verschiedenen Radiosendern. Und doch fühlte sich es für dich diese Phase nicht richtig an. Warum?
Bei Universal, das war alles sehr aufgebauscht. Das war eine Nummer zu groß, um es zu sagen. Es war eine Nummer zu groß für mich in dem Moment. Ich meine, ich war 24, 25. Wie du richtig sagst, das ist extrem schmeichelhaft, einen Plattenvertrag, einen Major-Plattenvertrag zu kriegen. Und trotzdem hat man gewisse Freunde oder Bekannte oder Leute, die man kennt, die das schon durcherlebt haben und gesagt haben, hey, Achtung, das heißt noch gar nichts. Im Gegenteil, das macht Sachen oft auch schwieriger. Und das willst du dann in dem Moment ja nicht hören. Du willst ja nicht, in dem Moment, wo du den Vertrag vor dir hast, denkst du, bei dir wird eh alles anders und es wird ein voller Erfolg. war es rückblickend auch für mich ihren bei Inners Nacht. Also weißt du, es war wirklich, die Außenwahrnehmung war einfach enorm da. Ich habe aber in mir die ganze Zeit gespürt, irgendwas ist nicht so richtig. Also das Aufgebauschte, ja, weißt, du sitzt in Konferenzräumen von Universal und dir werden Sachen an den Kopf geschmissen, ja, dann reden wir mit TV Total und dann wird das da und Viva-Kampagne und sowas. Ist tatsächlich vieles passiert, vieles ist auch nicht passiert, aber ich habe mir eben so wie ein Gefühl, als das entspricht nicht ganz, wo ich hin will oder
aber
wo
hattest du auch Probleme, also einfach mit diesem Druck umzugehen? Ein klares Ziel von Universal war ja auch, dich in den Radiosendern unter den Top 40 zu platzieren.
Ganz genau. Und vielleicht habe ich gewusst, dass das vielleicht, dass ich selber noch nicht ready war. Weißt, dass ich mich selber noch nicht gekannt darauf einlassen, was da jetzt eigentlich alles passiert. Ich war selber noch nicht so sicher und standhaft, wie das vielleicht jetzt bin. Natürlich 15 Jahre später hat man eine andere Erfahrung. Aber ich glaube, mir ist das tatsächlich alles zu schnell gegangen in dem Moment. Hey, muss ich ganz klar sagen. Andererseits hat mich das, weil so schnell wie es aufgegangen ist, ist es dann wieder runtergegangen. Also nach dem Album, das nicht so funktioniert, wie sich es alle erwartet haben, haben sie mich dann sofort wieder, wie man im Jargon sagt, gedroppt. Also sie haben den Vertrag nicht weiter verlängert. Und ich stand innerhalb von einem halben Jahr, nachdem es alles passiert ist, eigentlich allein wieder da, ohne irgendwelche Unterstützung im Rücken. Also
aber hast du dich damals aktiv auf die Suche nach einer neuen Plattenfirma gemacht oder war für dich sofort klar, dass du dein eigenes Label gründen möchtest?
Nein, tatsächlich. Also es war so, dass ich mich mit dem Produzenten vom ersten Album recht gut verstanden habe und er zu mir gesagt hat, hey, egal was passiert, ich hilf da ein zweites Album zu machen. Deswegen gab es für mich schon nicht den Moment aufzuhören, weil ich hatte ja die Gelegenheit und die Möglichkeit, ein zweites Album aufzunehmen. Als das dann fertig war, der hat auch sein Wort gehalten, also das rechne ich bis heute hoch an, Olaf Opal, habe ich mit dem fertigen Album dachte mir, und jetzt gehe ich zu Sony, so zum Konkurrenten. Und natürlich, die sprechen ja untereinander und ich habe ein nicht zurückzahlbares, aber großes Schuldenloch bei Universal hinterlassen. Die haben viel reingebuttert, was sie nicht rausgekriegt haben. Und so natürlich als Künstler zum nächsten Label zu gehen und zu denken, man kriegt jetzt wieder einen vollen Support für etwas, was noch nicht funktioniert hat oder damals nicht funktioniert hat. Ich habe keine Möglichkeiten gehabt. Ich habe mich mit verschiedenen Managern getroffen, ich habe mich mit verschiedenen Booking-Agenturen getroffen, mit Plattenfirmen in München und wir haben alle abgelehnt. Also mir ist eigentlich nur noch die Lösung geblieben, es selber zu machen und dafür habe ich mich noch entschieden.
Und du hast dich dafür entschieden, du hast 0472 Records gegründet, also dein eigenes Label, benannt nach der Telefonvorwahl von Brixen, deiner Heimatstadt. Aber hast du wirklich daran geglaubt, dass es funktionieren könnte?
Ja, weil ich sehr, also das war für mich in dem Moment der einzige Weg und der natürlichste Weg, selber von der Pike auf das zu machen. Also das muss ich wirklich sagen. Und das ist auch ein Vorteil, in meiner Brust schlagen zwei Herzen, einmal das Wirtschaftliche und einmal das Künstlerische. Das heißt, ich konnte in dem Moment auch umschalten zu sagen, okay, und jetzt muss der wirtschaftliche Max kommen, damit man so ein Label, den ganzen Papierkram, das Ganze eine Veröffentlichung planen. Das kann der Künstler nicht machen, weil der Künstler ist nicht dafür da, irgendwie Businesspläne zu schreiben. Und das hat mir dann geholfen, beides so zu strukturieren, dass es weitergeht und dass ich Vertrauen in mich selber habe, das irgendwie zu machen. Und schlussendlich habe ich doppelt so viele Platten damals verkauft, als ich bei Universal verkauft habe.
Wann kam konkret der Durchbruch mit deinem eigenen Label?
Meines Erachtens gibt es nicht den Durchbruch. Für mich habe ich ihn immer noch nicht geschafft. Also ich kann dir nicht sagen, man ist berühmt oder bekannt, sondern es ist mein Job, in dem Moment Musik zu machen. Und ich will Musik machen und die veröffentlichen. Andere können sagen, hey, wenn man bei Inners Nacht ist oder einen Major-Vertrag hat, hat man einen Durchbruch. Schlussendlich hat man ihn nicht damit gehabt. Es ist einfach ein stetiger Aufbau.
Aber wenn wir über Durchbruch sprechen, vielleicht können wir es auch so formulieren, seit wann kannst du von deiner Musik leben?
Ja, das hat sehr, sehr lange gebraucht. Also es hat sehr lange gebraucht und man kommt immer wieder in Situationen, wo man sagt, okay, dadurch, dass ich mir selber was auszahlen mag, aber auch mein eigenes Label habe, wäre es oft ein bisschen schwierig, beides zu stemmen. Und wie man als Unternehmer oder Künstler noch so ist, versucht man alles zu investieren, um sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Deswegen, das hat erst angefangen, tatsächlich vor 3-4 Jahren, dass es auf einem Level ist, wo ich sage, okay, und jetzt möchte ich mich wirklich ganz drum kümmern. So, ja.
Und wie oft hattest du das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich möchte alles hinschmeißen, auch weil sich vielleicht die Konzerthallen nicht füllen lassen, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, beziehungsweise auch Post-Corona-Zeiten, wo das gesamte Musikbusiness erst schleppend wieder vorangetrieben wurde oder angelaufen ist?
Also die Situationen gab es früher weniger, die kommen jetzt alle mehr, muss ich sagen, aber die dauern dann oft eine Woche, einen Monat und danach kriege ich doch irgendwas wieder so Energie, dass ich sage, okay, nein, irgendwie, das war's noch nicht. Also ich glaube, und ich habe mit Nicht-Musikern, aber Unternehmern geredet, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Werdegang von Leuten, die eine eigene Vision haben, wo sie hinwollen, dass es allem wieder Momente gibt, wo man sagt, ich pack nicht mehr. Und dann kommen irgendwelche neuen Sachen, wo du sagst, okay, und jetzt geht's wieder weiter.
Ja, aber das ist ja natürlich eine Herausforderung. Ohne großes Label im Rücken muss man natürlich alles selbst koordinieren, von der Promotion über den Vertrieb bis hin zur Organisation der Live-Konzerte. Wie stemmt man das? Arbeitest du hier mit Freiberuflern, mit Experten zusammen? Machst du das alles selbst? Hast du dein eigenes Team?
Ich habe tatsächlich mir ein Team über die Jahre zusammengestellt, wo ich als...
Team an Freiberufler?
Freiberufler, genau. Also ich habe eine ganze Promo-Maschine draußen in München. Die kümmern sich um Radio, Print, Fernseh und die ganzen Geschichten und online. Dann habe ich einen Manager, der war früher Sony Deutschland-Chef, der mir sehr hilft, Willi Ehmann, der mir mit Visionen und dem ganzen Netzwerk und der ganzen Zusammenarbeit hilft. Dann eine wahnsinnig gute Live-Crew und Band, die mir, also man holt sich natürlich alles gute Leute, wenn man es denn ernst meint, kennen die ja zusammen und gemeinsam, also ich bin der Max von Milan vorne, aber natürlich dahinter oder auch meine Schwester, die Evi, mit der ich zusammen ganz, ganz viel Organisatorisches mache. Man kriegt irgendwann, Gott sei Dank, ein Team zusammen, der einem hilft, seinen eigenen Traum zu verwirklichen.
Gleichzeitig ist die Musikbranche natürlich im Wandel. Wird es immer schwieriger, mit Musik Geld zu verdienen?
Mhm. Also prinzipiell muss ich sagen, ja. Man kann jetzt natürlich, die positive Seite ist, es war noch nie so leicht, seine Musik vermarkten und an den Mann zu bringen mit TikTok und Co. und eine Reichweite zu kriegen, die eigentlich nichts kostet, eigentlich. Andererseits ist, wie du schon gesagt hast, Post-Corona-Zeiten, vor allem bei Veranstaltern und Leuten, dass die weniger Konzertbesucher vorhanden sein, auch gewisse Garantiegagen oder Auszahlungen nicht mehr so übernommen werden von einem Veranstalter, weil der natürlich auch mit wenigen Ticketverkäufen weniger ins Risiko gehen kann und das Risiko bleibt eigentlich fast nur noch bei den Bands und bei den Musikern hängen. So, das ist auch eine negative Sache. Die andere ist, dass wir mit unseren Streaming-Anbietern wie zum Beispiel Spotify, dass die ein Auszahlungsmodell haben, aktuell das für Künstler auf meinem Niveau und auch ein bisschen größer, prinzipiell einfach nicht fair ist und auch nicht machbar ist, davon.
Ja, sprechen wir vielleicht ganz konkret darüber. Ich finde das wahnsinnig interessant. Vor allem unbekanntere Künstler klagen darüber, dass sie geradezu unverschämt wenig Geld erhalten, denn man braucht wahnsinnig viele Streams, Klicks, um wirklich Geld zu verdienen. Wenn wir uns eine einfache Rechnung machen, Spotify, es ist ja eine der bekanntesten Musikstreaming-Plattformen, die bezahlt pro Stream ungefähr um die 0,002 Cent. Das wären bei 1 Million Klicks gerade mal 2.000 Euro.
Also um für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen zu erklären, Spotify in dem Fall zahlt, beteiligt die großen Streaming-Profiteure wie jetzt eine Taylor Swift oder Harry Styles. Das ist ein Pro-Rata-System, das heißt, sie werden an den Gesamtzoll aller Streamings, kriegen sie ihre Beteiligung und ihren Share, nennt man es. Was bedeutet das, egal ob der Abonnement oder die Abonnementin in dem Moment jetzt in Max von Milland hocht, fließen die Abogebühren trotzdem an die großen Künstlerinnen und Künstler. Ein Vorschlag wäre aktuell, und da ist auch Herbert Grönemeyer zum Beispiel ganz dahinter und ganz viele Künstlervereinigungen, dass man das ändert an einen User-Centric-Modell, das heißt, den Abonnementen in die Mitte zu stellen. Die kriegen das, was er hört, kriegen die Künstler an Auszahlungen direkt. Also wenn jemand mit seinen Abogebühren die ganze Zeit Max von Milland hört, kriege ich einen Großteil von seinen Abgebühren. Das wäre ein faires Modell.
Das wäre natürlich ein faires Modell. Genau. Aber wie realistisch ist hier die Umsetzung?
Ich glaube, das ist bei Spotify und bei den aktuellen Anbietern nicht realistisch, weil die Beteiligungen bei Spotify, also die Shareholder von Spotify, sind die großen Labels. Die haben, damit Spotify überhaupt deren Lizenzen benutzen dürfte, mussten sie mit in den Gewinnbeteiligungen mit aufnehmen. Wenn irgendwann der Druck, was ich glaube, in den nächsten Jahren so größer wird und vielleicht große, gut streamende Artists nicht mehr bei Major-Labels unterschreiben, wird der Druck auf einen neuen Streaming-Anbieter oder vielleicht auf irgendwas, ein anderes Modell so groß, dass man sagt, okay, da könnte man ein neues Modell einführen. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Zwischenphase, dass die Welt vielleicht in 5 bis 10 Jahren wieder komplett anders ausschauen wird. Und man redet ja jetzt schon von so ein bisschen the lost decade of music industry, dass sozusagen die kleinen Künstler die letzten 10 Jahre nichts verdient haben, die großen Major-Labels umso mehr. Sie haben die besten Zahlen seit ever. Und das muss man jetzt vielleicht durchbeißen. Aber
das heißt, du selbst hast also mit Spotify und Co. wenig bis gar keine Einnahmen generiert?
Wenig. Also ich glaube, bei mir kommt es, wenn ich es jetzt ganz offen sprechen kann, im Jahr, glaube ich, mit Streaming-Anbieter sind es 2.000 oder 3.000 Euro. Mhm. Im Jahr.
Was einfach. Und wie sieht es eigentlich, also als wer mit Musik Geld verdienen will, der ist ja bei der GEMA angemeldet, eine weltweit agierende Autorengesellschaft für Werke oder Musik. Und die Tantiemen, die werden quartalsweise ausbezahlt. Macht das für dich schon ganz schön was aus?
Das ist super. Das ist wirklich, GEMA funktioniert auch sehr, sehr gut und sehr transparent. Bei der CIA kann man sich ein bisschen schreiten, weil es nicht so transparent ist. Hat sich aber auch gebessert in den letzten Jahren.
Also die CIA ist dasselbe.
Genau, das Pendant in Italien.
Genau.
Und aber das ist natürlich, wenn man viel spielt, viel live ist, der Veranstalter muss in dem Moment GEMA-Abgaben zahlen. Und von dem, was dann einer kommt, kommt man immer ein Jahr verspätet, muss man auch dazu sagen. Aber da kommen auch laufend Einnahmen ein. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte.
Über welche Summen sprechen wir dort?
Ja, ist natürlich sehr unterschiedlich, wie viel man spielt. Er kann jetzt nicht so pauschal sagen. Also er hängt natürlich auch, wenn ich jetzt ein Song schreibe, Johann, und jetzt weniger Auftritte, weil ich mich aufs nächste Jahr wieder vorbereite, dann ist das natürlich eine andere Zahl, als wenn ich mit Casala vor 41.000 Leute im Rheinenergiestadion in Köln spiele. Also das ist natürlich ganz was anderes.
Man sagt ja, wer heute mit Musik Geld verdienen will, muss flexibel sein, flexibler als je zuvor. Ist das so?
Ja, also das ist unterschreiben, weil wenn man davon ausgeht, dass nur noch Musik machen reicht, dann das funktioniert nicht. Also
das heißt, was muss man als Musiker heute noch mitbringen?
Also
beziehungsweise wo muss man auftreten, für was muss man sich auch hergeben?
Also prinzipiell muss man mal wirklich bereit sein, sehr viel Zeit und Geld zu investieren in die eigene Weiterentwicklung und in die eigene Vermarktung. Also ein Musiker oder eine Musikerin aktuell 2024 muss Songs schreiben. Sie oder er kann es mit anderen Songwritern sagen, muss nicht jeder alles selber machen. Dann wird der Share nochmal anders, weil natürlich mit anderen Songs schreiben heißt, die GEMA-Einnahmen werden auch geteilt. Das ist auch ein Thema. Dann muss man investieren, um die Songs aufzunehmen. Ist jetzt vergleichsweise günstiger geworden, weil die Aufnahmemöglichkeiten leichter sein und zugänglicher sein. Allerdings kommt dann die ganze Social-Media-Vermarktung, die einfach dazugehört. Man kann sich dagegen stellen, man merkt aber, wenn man es tut, dann ist einfach die Reichweite eine andere. Also das ist eine einfache zu beantwortende Frage. Und man muss auch bereit sein, sich einem Publikum, größeren Publikum zugänglich zu machen, dass man Support-Shows spielt. Support-Shows sind eigentlich nicht bezahlt. Also das heißt ja auch wieder ein Investment, um zu sagen, die Band ladet mich als Gast zwar ein, aber sie übernimmt keine Kosten für meine Anreise, für mein Spielen, für mein Nichts. Es gibt dann wiederum Ausnahmen von Bands, die selber den Weg gegangen sind und auch finanziell unterstützen. Also man investiert, für Promo kriegt man nie Geld, also sei es für Interviews, sei es für Fernsehauftritte, vielleicht eine Spesenvergütung oder einen Produktionskostenzuschuss, der aber niemals das deckt, was man ausgibt. Also summa summarum, man muss eine Leidensfähigkeit haben, man muss an das glauben, was man will, und man muss bereit sein, mehr Geld auszugeben, als man hat.
Max, du bist ja am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Also für diesen Auftritt gibt es kein Geld?
Da gibt es einen Produktionskostenzuschuss. Ich glaube, das ist sogar öffentlich, von 750 €, was für 3-4 Leute gerade mal die Fahrt und die Hotels sein, und den Rest muss man halt wieder selber zahlen.
Das ist natürlich eine riesengroße Chance und eine wahnsinnige Promotion beziehungsweise eine tolle Sichtbarkeit.
Ja, kann man so sehen, kann man aber auch wieder sehen, immer für den öffentlich-rechtlichen Deutschland kann man schon erwarten, dass die zumindest als gutes Beispiel vorausgehen und die Künstler fair bezahlen, muss ich ganz ehrlich so sagen.
Und trotzdem hast du zugesagt.
Logisch, eben. Halt ist ja das Spiel. Das ist ja das Spiel, die Karotte vom Mund, dass man dann wieder sagt, wie du es richtig sagst, man wägt ab, was ist die Reichweite, was tue ich nicht, wie weit bin ich bereit zu gehen. Und je älter man wird, umso mehr stellt man sich halt wirklich die Frage, wie weit bin ich jetzt wirklich bereit zu gehen. Möchte ich das machen? Und dann bläre ich auch nicht dummer, aber wenn ich es nicht mehr machen will, dann tue ich es halt nicht.
Also wenn wir über Geld verdienen sprechen, welche Rolle spielen Privatveranstaltungen, ganz egal ob Hochzeiten, Auftritte auf Hochzeiten beziehungsweise Firmenjubiläen?
Also prinzipiell habe ich für mich entschieden, dass ich keine Hochzeiten spiele. Also ich kriege wirklich unendlich viele Anfragen für Hochzeiten.
Kann ich mir vorstellen.
Aber das war etwas, wo ich mich von Anfang an dagegen entschieden habe, weil ich mich nicht als Hochzeitssänger sehe. Ausgenommen der beste Freund heiratet und der fragt, ob ich ein Lied spiele, das ist ganz was anderes. Aber für mich sind Hochzeiten kein Thema. Firmenfeier ist eben wieder natürlich interessant und auch in der Hinsicht okay. Nur ich wollte mich nicht als den, nenn es mal, Kneipen- oder Partyhupfer etablieren, und deswegen habe ich mich ganz klar gegen die Sache entschieden.
Auch da du es heute schaffst, ohne diese Auftritte auf Hochzeiten bzw. Firmenjubiläen beruflich erfolgreich zu sein, das heißt unabhängig zu sein, von deiner Musik zu leben.
Ganz genau.
Sprechen wir noch einmal über deine neue EP. Mit Heu schlägst du einen Stilwechsel an. Inwiefern?
Also was sich da getan hat, ich habe sehr lang mit mir gehadert in den letzten Jahren in meiner künstlerischen Entwicklung, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich zeige nicht, also um es nochmal einen Schritt zurückzugehen, es gibt den Max von Milland und es gibt den Max Hilbold. So. Der Max Hilbert ist die Privatperson, die als Schüler mal einen Lehrer am Stuhl versucht hat anzukleben und der vieler mehr Araber ist, als es jetzt der Max von Milland ist. Und ich mir in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit bewusst geworden bin, dass ich versucht habe, bei Max von Milland eine Art, jetzt nehmen wir mal ein pauschales Wort, ein Schwiegermutter-Klischee zu erfüllen, das nicht ganz meinem Wesen entspricht. Also ich wollte mit Max von Milland braver und netter und gefälliger sein, als ich tatsächlich als Max bin, weil ich bin jetzt kein, also ich bin jetzt kein, wie soll ich sagen, jemand, der was beleidigt oder frotzt oder was auch immer, aber ich habe viel mehr Witz in mir und wie soll ich sagen, Kante in mir, als ich das bei Max von Milland habe zulassen. Und das ist mir bewusst geworden, weil ich wollte, dass Max von Milland nicht leider brave, nette, melancholische Liebesliedersänger ist, sondern also das ist auch ein anderes
Seite. Beim Heu kommt der Raber wieder zum Tragen?
Ganz genau. Und ich glaube, dass bei Heu, und ich glaube, dass bei Heu, bei so einem Song wie Heu, habe ich einfach alle Konventionen über Bord geworfen und dann habe ich gesagt, okay, der ist auch, den habe ich in 10 Minuten geschrieben. Also es war wirklich so ein Song, der einen Wortwitz drin hat, der sich nicht zu ernst nimmt, der trotzdem einen sehr starken Bezug mit dem Wort Heu zu Südtirol hat, der aber trotzdem kosmopolitisch ist. Und das ist etwas, was mir viel mehr entspricht als das, was ich früher gemacht habe.
Du steckst auch durchaus kritische Töne an in deiner neuen EP, unter anderem mit dem Song Kleiner Bauer. Du thematisierst dort ein höchst aktuelles Thema, das Thema Overtourism. Ist das ein Thema, das dich bewegt? Vielleicht auch, da du siehst, wie sich deine Heimat im Laufe der Jahre nun verändert hat?
Ich glaube ganz stark, dass Südtirol gerade an einem sehr intensiven Scheidepunkt sich bewegt und sich befindet. Also ich habe noch, so wie alle, glaube ich, keine definitive Meinung, weil es ist ja natürlich Fluch und Segen für uns. Allerdings weiß ich nicht, ob das, was die Leute suchen, wenn sie nach Südtirol kommen, ob sie das dann so in den nächsten Jahren noch finden und was für ein Klientel dann kommt. Also ich finde, die Diskussion müssen wir als Gesellschaft jetzt führen und die ist ja im vollen Gange. Deswegen wollte ich da einfach meinen künstlerischen Beitrag oder dazu beitragen, eine Sicht der Dinge zu zeigen.
Du hast ja 8 Jahre lang in Berlin gelebt, lebst nun seit wie vielen Jahren in München?
Seit 2014, also 10 Jahre.
Seit genau 10 Jahren in München. Du meintest mal in einem Interview, das wir vor ein paar Jahren geführt haben, ich glaube, das war im Jahr 2015, ganz nach Südtirol zurückkehren, das willst du noch nicht. Auf Dauer würde ich hier wohl eingehen. Wie siehst du es heute? Würdest du immer noch eingehen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die ich mir oft mit meiner Frau und mit meinem kleinen Kind so in der Situation jetzt stelle. Und ich glaube, die aktuelle Situation mit München und Südtirol ist ideal für mich, weil ich glaube, dass ich durch die Situation mehr Heimatliebe empfinde und auch Heimatverbundenheit empfinde, weil ich eben nicht die ganze Zeit da bin. Und mit einem Blick von außen, von München da einer, sehe ich Sachen mit einer gewissen Distanz, wo es mir nicht ins Klein-Klein oder ins Kleinkarierte Alltägliche reinzieht, sondern ich brauche die Distanz und den Input einer großen Stadt, um Südtirol besser zu sehen und besser zu spüren. Also für mich ist der Wandel zwischen diesen zwei Welten genau richtig.
Du hast ja vor einem Jahr geheiratet in Franzensfeste, bist mittlerweile Vater eines kleinen Sohns. Und wir haben es ja vorhin auch gehört, du hast dir im Laufe der Jahre dieses Schwiegermutter-Image auch aufgebaut. Du hast sehr viele weibliche Fans. Wo liegt der Altersdurchschnitt?
Also der Durchschnitt, also sagen wir mal so, die Spanne reicht von 16 bis 66.
Von 16 bis 66.
Dann kann sich jetzt jeder selber den Durchschnitt durchrechnen. Aber also das ist ja etwas, was jung und alt bewegt, weil das sind halt Texte übers Leben und jeder macht seine eigene Erfahrung mit dem Leben. Also von dem her ist es sozusagen altersunabhängig.
Und nun mit der Heirat, keine Angst, deine weiblichen Fans zu verlieren.
Ich glaube, dass die Fans der Jan entweder selber sehr in festen Partnerschaften leben. Und also da bin ich relativ beruhigt.
Gut, sprechen wir noch über ein anderes Thema. Du bist ja ein Spätzünder, kaum zu glauben. Du hast erst mit 15 Jahren Gitarre spielen gelernt und du meintest in Interviews auch wiederholt, dass du überhaupt keine Noten lesen kannst. Immer noch nicht?
Immer noch nicht und ich war Autodidakt. Ich hatte das Instrument in der Hand und das hat mich bis heute gepackt. Also ich habe einfach angefangen zu spielen.
Und da stelle ich mir aber schon die Frage, wie erklärst du dir, dass andere Musikerinnen und Musiker über Jahre eine klassische Musikausbildung absolvieren, auch einen ähnlichen Erfolg erstreben oder anstreben und es einfach nicht schaffen? Was macht hier den Unterschied? Ist es das Marketing, die Promotion?
Ich glaube, es ist die Einstellung. Ich glaube, es ist die Einstellung, was wir davor schon geredet haben, wirklich für das, was man spürt und was man sieht, zu brennen. Und ich glaube, wenn man sich da durchbeißt, wenn man den Ehrgeiz hat, wenn man diszipliniert ist und dann das klappt, was man macht, dann kommt man da auch weiter. Das ist der Unterschied.
Mhm. Aber wie viel deines Erfolgs ist auf Glück zurückzuführen?
Ich habe nochmal einen Spruch gehört, Glück kommt zu den Tüchtigen. Und wenn du tüchtig bist, dann ergeben sich allen wieder Momente, wo du Glück haben kannst.
Deine neue EP Heu ist dein 6. Werk. Wie viele Werke stehen noch an?
Das ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, was auch immer passieren wird, aber ich habe jetzt in den letzten Monaten und Jahren einen neuen Zugang zu meiner Kreativität gefunden und das macht mir Spaß, Songs zu schreiben. Früher war das anders, früher war es eine Qual gefühlt und jetzt kriege ich so richtig Lust drauf.
Für dich selbst oder könntest du dir auch vorstellen, für andere Künstlerinnen und Künstler zu schreiben?
Mittlerweile könnte ich mir auch vorstellen, für andere oder mit anderen zu schreiben. Früher hatte ich eben voller Fokus auf Max von Milland und ich wollte auch nicht mit anderen schreiben, weil ich Schiss gehabt habe, dass ich mich verwässere und nicht mehr ich bin. Mittlerweile ist so eine Standhaftigkeit, dass ich sagen kann, okay, ich kann Kreativität lenken und leiten.
Du hast ja Politikwissenschaften studiert. Ja. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Wirst du auch in Zukunft immer mit Musik zu tun haben oder könntest du dir auch vorstellen, einen anderen Weg einzuschlagen, beziehungsweise dein Studium zu nutzen?
Naja, dadurch, dass die SVP zentral nicht weit weg ist von da, weil er noch einfach mal an der Glocke klingt. Nein, aber mich interessiert Politik, hat allem schon interessiert, Wirtschaft und Politik ist das, was zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das ist das, was mich auch zum Politikstudium gebracht hat. Und ich verfolge, sei es lokale, wie nationale, wie internationale Politik, eigentlich täglich. Für die aktive Politik bin ich zu sensibel, zu emotional, vielleicht auch zu ehrlich, um es jetzt ein bisschen spitz zu formulieren. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass ich mit meinem Wissen, das ich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut habe, vielleicht anderen Partnern oder Künstlerinnen helfen kann, wie sie ihre Karriere aufbauen können.
Vorerst gibt es dich noch ein paar Mal zu sehen. Einmal diesen Herbst noch gibt es noch eine Reihe von Live-Konzerten. Du wirst am 13. September im Rahmen der Unica Kunstmesse in Gröden zu sehen sein. Dann am 24. Jänner in Doblach im Gustav-Mahler-Saal. Und in Linz bist du zu sehen, aber auch in der Grazer Stadthalle. Und ich finde wahnsinnig interessant, allein zwischen Jänner und März 2025 stehen 10 Konzerte an. Meine abschließende Frage, wie schafft man so einen Marathon, also so viele Konzerte in so kurzer Zeit, wie kommt man auch von diesem Adrenalinkick wieder runter?
Also prinzipiell ist es Musik dann in dem Fall wie ein Sportler da sein, du musst dich trainieren und deswegen würde ich auch jeder Musiker und jeder Musiker ans Herz legen, die das professionell machen wollen, nehmt Stimmunterricht, wenn es Sänger seid, nehmt Gitarrenunterricht, dass es vorbereitet seid, weil es ist schon mal okay, einen Gig zu spielen und danach Bier zu trinken und Pizza zu essen, aber wenn du fit sein musst über einen längeren Zeitraum, dann musst du wissen, wie du deinen Körper einzusetzen hast und mit welchen Kräften. Also von dem her bin ich mittlerweile Gott sei Dank gut trainiert und Gott sei Dank weiß ich, welche Stellschrauben ich ziehen oder drehen muss. Auf das freue ich mich schon richtig.
Und wie kommst du vom Adrenalinkick runter?
Vom Adrenalinkick ist oft ein bisschen schwierig, weil ich bin eigentlich Frühaufsteher. Und was mich immer ein bisschen aus der Bahn wirft, ist, wenn man beim Konzert ja schon nicht vor 2 Uhr in der Früh schlafen, auch per se, ohne jetzt irgendwas gefeiert oder getrunken zu haben. Und trotzdem bin ich aber um 7 Uhr in der Früh wieder wach. Und dann habe ich ganz starke Probleme am nächsten Tag irgendwann mit der Konzentration, weil durch den Schlafmangel das Sprachzentrum einfach immer aussetzt. Aber auch da mittlerweile weiß ich, dass ich den Tag so zu planen habe, dass ich mir nochmal einen Namen geben muss und dann passt das auch für auf Nacht wieder.
Wunderbar. Max, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, für deine Konzerttournee. Schön, dass du hier warst.
Danke für die Einladung, war sehr schön. Vielen Dank.
Das war Max von Milan, zu sehen also am Sonntag ab 12 Uhr im ZDF Fernsehgarten. Nun aber zur aktuellen FF, die heute Donnerstag erschienen ist, mit einer brisanten Titelstory. Es geht um die 105-jährige Hermine Orian. Mitte August wurde sie in Innsbruck mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirols ausgezeichnet, und zwar für ihren Einsatz als Katakombenlehrerin. Der Punkt aber, und darum geht es in der Titelgeschichte, es gibt Zweifel an ihrer Geschichte. Denn laut dem Geschichtsautor Armin Mutschlechner gäbe es keinen Beleg dafür, dass sie auch wirklich in einer der Katakombenschulen von Kanonikus Michael Gamper am Werk war. Die Quellenlage, die weise vielmehr darauf hin, dass Hermine Orian für die VKS-Notschule tätig gewesen sei. Die Frage ist also, hat die 105-Jährige das Verdienstkreuz verdient oder haben rechtsgerichtete Kreise versucht, die Geschichte umzuschreiben und Hermine Orian zur Märterin zu machen? Karl Hinterwaldner jedenfalls hat sich den Fall Orian genauer angesehen. Worüber berichten wir noch? Natürlich über die Causa Goethe-Schule, wo man aussortieren wollte, wer wenig Deutsch kann. Das Schulamt hat die Direktorin ja mittlerweile zurückgepfiffen, aber die Diskussion bleibt. Und Alexander von Gerven, der hat die Äußerungen der einzelnen Politiker analysiert und sich die Frage gestellt, was diese Debatte über die Gesellschaft aussagt. Und auch Georg Mayer nimmt sich in seinem Leitartikel genau diesem Thema an und er meint, dass das Land gut getan habe, die Sonderklassen zu verbieten. Ja, und abschließend noch ein Hinweis auf ein Porträt, und zwar der gebürtigen Süditalienerin Alessia Borelli, die in ihrem Atelier in Meran Brautkleider in Dirndl-Optik designt. Sehr interessant. Das war's für diese Woche, liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!